Vor genau einem Jahr,
so genau auch eigentlich so in diesen Minuten, da war ich ja in Herdecke und saß mit meiner Schwester zusammen am Sterbebett meiner Mutter. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon mal so für sich erlebt hat, jemanden zu begleiten, der stirbt. Das kommt ja bei mir schon öfters mal vor und jedes Mal ist es eigentlich auch ein Geschenk für mich, das so zu erleben. Ich sag mal, die Situation war für mich schon noch mal auch besonders, natürlich, weil es meine Mutter war, aber weil ich da für mich auch noch mal etwas abschließen konnte, denn ihr habt das ja schon mitgekriegt, ich erwähne das ja zwischendurch mal so. Also ich bin groß geworden und Familie war nie so ein Riesenthema bei uns. Und, also in der Kneipe groß zu werden heißt am Ende zum einen nicht viel Zeit zu haben für Familie, aber zum anderen ist eben manchmal so, wenn es schlecht läuft, dass ich sag mal, der Kneipier auch sein bester Kunde ist. Und so war das ja bei uns dann zu Hause auch. Wurde viel gesoffen und dadurch ist eben viel nicht passiert, was man vielleicht so als Kind auch an Erwartungen hat und. Ist dann viel Enttäuschung, hat man viel Enttäuschungen erlebt. Und das war für natürlich für mich auch etwas, was so die Beziehung innerhalb meiner Familie und dann auch zu meiner Mutter, mein Vater ist ja sehr früh gestorben, dann auch immer geprägt hat. Und das war dann so in diesen Momenten nochmal für mich auch ein sehr versöhnlicher Abschluss. Denn, also nicht Kindheit, also ich war so 14, also meine Jugend dann war eigentlich davon geprägt, was ein Onkel von mir dann bei der Beerdigung meines Vaters zu mir gesagt hat. Der sagte dann, du bist jetzt der Mann im Haus. Und das habe ich irgendwie so verinnerlicht und übernommen und mich halt immer gekümmert. Und wenn man dann eben eine Mutter hat, die andauernd sich mächtig die Kante gibt und so, und man hat das Gefühl, man ist auch dafür verantwortlich, dann ist das schon ein besonderes Beziehungsverhältnis. Und so in diesen letzten Stunden und Minuten, dann war das für mich schon nochmal ein Abschluss, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht sagen, wo ich Frieden gefunden habe, weil den hatte ich vorher eigentlich schon, aber wo ich einfach dankbar war, weil ich dachte, ja, das ist gut. Auch, dass sie dann gestorben ist. Meine Bahn fuhr dann, glaube ich, so, keine Ahnung, 3-4 Uhr am Nachmittag, weil sonntags war ja hier wieder Gottesdienst und dann wäre ich losgefahren und das hätte mich schon gewurmt, hätte ich in der Bahn gesessen und sie wäre dann gestorben. Also von daher hat sie das auch gut gemacht oder der Herr, man kann ja überlegen, wem man es dann zuschreibt. Der Tod macht etwas mit uns Menschen und der Menschen, das ist ja vielleicht sogar das Menschlichste an sich. Der Mensch, das ist ja der, der um sein Sterben weiß. Sterben gehört zur Natur dazu. Also auch die Blumen sterben, könnte man sagen. Unsere nahen Verwandten, die Tiere, die sterben auch. Aber der Mensch weiß eben um sein Sterben. Tiere können auch Todesangst bekommen in dem Augenblick, wenn du halt vom Löwen gejagt wirst, dann bekommst du auch so eine Todesangst. Aber dieses Nachdenken über den Tod und dieses Philosophieren, das ist schon etwas, was unser Menschsein auch ausmacht. Und von daher sind wir auch mitten im Leben immer umfangen oder beschäftigt, darüber nachzudenken, wie ist das denn mit dem Sterben? Wir haben ja gerade am Anfang haben wir das Lied ja gehört, von der Ewigkeit hin, auf der wir leben. Und wir reden ja immer alle davon, dass wir uns so auf die Ewigkeit freuen. Heute ist ja Ewigkeitssonntag. Wer freut sich denn so richtig auf die Ewigkeit? Oder anders gefragt, wer freut sich denn so richtig auf seinen Tod? Ja. Wir freuen uns auf die Ewigkeit, aber dauert ja sowieso sehr lang, also von daher kann es auch noch ein bisschen warten. Also das Thema Ewigkeit, Sterben, Tod beschäftigt uns schon sehr stark im Leben. Seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist ein Thema so für uns irgendwie virulent geworden, also so, dass wir uns da mehr und mehr mit beschäftigen. Und heute durch die KI hat das nochmal eine besondere auch Wirkmächtigkeit bekommen, und das ist das Thema des Transhumanismus. Also gibt es schon ein bisschen länger auch das Thema, aber so in den 80er, 90ern hat man sich mehr und mehr damit auch beschäftigt und ist auch ein Thema, was heute noch auch viele Menschen bewegt, eben gerade, wie gesagt, im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, Transhumanismus. Und das kann man jetzt unterschiedlich auch sich dann angucken, dieses Thema. Aber was sich hinter diesem Thema verbirgt, ist einfach auch der Gedanke, können wir den Tod eigentlich nicht überwinden? Und wir als Christen würden sagen, klar, nichts leichter ist als das. Nee, wir meinen ja richtig. Also nicht nur so als Glaubensbekenntnis irgendwo, aber irgendwie, wenn wir euch angucken, glaubt ihr ja auch nicht daran, sondern so richtig, den Tod überwinden. Und die KI gibt uns da jetzt auch nochmal neue Möglichkeiten. Und das ist eben das, was Menschen jetzt seit ein paar Jahrzehnten so bewegt, dieser Gedanke, wie kann ich den Tod überwinden? Also in dem Sinne, dass ich ewig lebe. Und heute überlegt man ja, ob man dann eben das, was der Mensch so in sich trägt, auch gerade in seinem Kopf hat, dann so auf eine Festplatte dann band. Und naja, also es gibt unterschiedliche Überlegungen, eben wie das dann passieren kann. Warum? Ja, weil der Mensch nicht sterben will. Weil der Mensch irgendwie am Leben hängt. Und das hat etwas damit zu tun, dass das Leben eben ja das ist, was wir greifen können. Den Tod erfahren wir, und was danach kommt, da müssen wir glauben. Von daher ist auch in frommen Kreisen, nicht nur in unfrommen Kreisen, aber in frommen Kreisen oft so, dass das Thema Tod eigentlich ein Thema ist, was so ein bisschen an den Rand gedrückt wird. Was wir so ein bisschen sagen wir, aus unserer Lebenswirklichkeit rausdrängen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, ich sag mal, die jetzt mit dem Glauben erstmal gar nichts zu tun haben, da habe ich das einfach sehr oft, dass so das Thema Tod ein Thema ist, wo gesagt wird, komm, schwierig. Weil der Mensch eben in diesem Augenblick an einem Punkt steht, wo er am Ende nicht mehr weiß, was dann wird. Kommt dann das Nichts, oder ja, gibt es dann eine Wiedergeburt, gibt es eine Auferstehung? Und ja, es sind alles Dinge, die geglaubt werden müssen. Aber die Bibel ist da eben nochmal ein bisschen anders, und in früheren Zeiten, ich weiß nicht, ja, ich glaube schon, dass man da auch nochmal anders mit umgegangen ist. Zumindest lesen wir das ja bei dem Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt. Und er redet eben davon, dass Luther hat das früher so als irdische Hütte übersetzt. Wir haben in der Lesung vorhin von einem Zelt gehört. Sagt er, unser Leib ist wie so ein Zelt. Das ist der Begriff, der da steht. Man kann auch Hütte dazu sagen, aber Zelt ist da die bessere Übersetzung. Dein Leib ist wie ein Zelt. Wo? Oh. Wenn man älter wird, muss einem das nicht gesagt werden, weil auch beim Zelt sieht man dann manchmal so die ganzen Falten da drin, und wenn man dann auf sich so guckt, denkt man ja auch. Aber was der Apostel Paulus natürlich damit sagen will, ist ein bisschen was anderes. Wenn man über ein Zelt nachdenkt im Vergleich zu einem Haus, dann weiß man, dass das Zelt immer etwas ist, was nicht so viel Sicherheit vermittelt wie ein Haus. In der Vorbereitung musste ich nochmal dran denken. Also ganz früher, da lebte mein Vater noch, sind wir oft nach Österreich gefahren im Sommer, im Sommerurlaub dort gemacht, und dort haben wir gezeltet. Da hatten wir dann so ein Familienzelt, und war immer ganz nett. Und wir waren immer am Wörthersee, und da ist so die Topologie so, das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Kessel mit den Bergen drumherum. Und wenn da mal ein Gewitter drin war, das flipperte dann immer hin und her und zog irgendwie nicht ab. Und ich weiß, einmal lagen wir da nachts in unserem Zelt. Am Anfang ist ja immer spannend und aufregend, wenn dann so die Blitze einschlagen und Regen fällt und so. Und dann lagen wir da drin, aber irgendwann ich nicht. Also ich war, aber meine Schwester und meine Mutter, die kriegten es mit der Angst zu tun. Und dann irgendwann sind wir da rausgelaufen und also die Beine in die Hand genommen und ins Haus gelaufen, weil wir immer das Gefühl hatten, ist es im Zelt noch sicher? Also wenn jetzt noch mehr Regen kommt, und dann hat man ja schon Graben drumherum gezogen, ich weiß nicht, wer von euch viel gezeltet hat früher auch, man versucht ja dann den Unwillen der Natur irgendwie zu trotzen, aber irgendwann muss man aufgeben. Und im Haus ist man sicher, oder zumindest sicherer. Da muss schon sehr viel passieren, damit so ein Haus zusammenkracht. Also wenn wir über das Zelt nachdenken im Vergleich zu dem Haus, dann entdecken wir, also Zelt ist immer so das Vorläufige, das Nicht-Feste, das Unsichere, das Vergängliche. Und das Haus ist eben das, was feste Mauern hat und was einem mehr Sicherheit gibt. Man kann eben auch sagen, also ein Zelt steht immer für eine mobile Identität und ein Haus für eine immobile Identität. Also wenn du in einem Haus bist, dann verfestigt sich dein Leben mehr und du lebst auch anders, als wenn du in einem Zelt wohnst oder in einem Zelt lebst. Da ist nochmal ein Unterschied. Interessant in diesem Zusammenhang, wir werden heute nicht weiter darüber nachdenken können, ist aber, dass das Allerheiligste zu Beginn auch in einem Zelt unterwegs war und nicht in einem festen Gemäuer stand. Also das Zelt, wenn der Apostel Paulus von diesem Zelt spricht und sagt eben, dass der menschliche Leib wie ein Zelt ist, dann hält er uns das genau vor Augen. Ist unsicher, ist vergänglich. Es kann sehr schnell passieren, dass etwas passiert und du Schaden nimmst. Ja, das ist der menschliche Leib. Und da ist die Bibel eben auch relativ eindeutig. Und ich sage ja immer, dieser Versuch, die schönste Frau auf dem Friedhof zu sein. Dumm. Der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, auch dumm. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt in Vorbereitung auf die Predigt, nicht, dass ich da Quatsch erzähle, habe mir ein paar Särge angeguckt. In den Särgen gibt es keine Regale, wisst ihr das? Ist nichts, wo du was reinstellen kannst, was du mitnimmst. Der Tod ist das, was uns mächtig zusetzt. Und die Frage ist, wie gehe ich im Leben damit um? Natürlich kann ich versuchen, dann dem Alterungsprozess irgendwie entgegenzuwirken und wenn es nicht mehr hilft, eben allein Sport zu treiben, dann irgendwelche Schönheitsoperationen und, kann ich machen. Aber schau dir Bilder an von wunderhübschen Frauen, die ein halbes Jahr auf dem Friedhof liegen. Kannst da alles dir eigentlich nicht mehr angucken. Also die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das Erste ist, was der Apostel Paulus sagt, denkt dran, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist ja die christliche Hoffnung. Das ist ja das, was uns bestimmt, dass es ein Leben nach dem Tod geht. Und dann kommt so diese wunderbare Beschreibung eben, wir haben es ja gehört, dass wir am liebsten im Hier und Jetzt schon überkleidet wären, mit diesem Kleid, was eben aus der Ewigkeit herkommt. Für den Apostel Paulus ist das ganz klar, nach dem Leben kommt noch etwas und das beschreibt er hier. Und wir möchten nicht nackt und bloß dann erfunden werden, weil irgendwann bist du nackt und bloß und du bist so in die Welt hineingekommen und so geht es dann am Ende auch wieder hinaus. Am liebsten im Hier und Jetzt schon überkleidet werden mit diesem Kleid aus der Ewigkeit. Und beschreibt ja dann auch eben, dass der Heilige Geist uns da schon so ein Angeld gibt für das, was kommt. Was der Apostel Paulus eben deutlich hier macht und den Korinthern sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist seine Hoffnung, das ist sein Glaube, Punkt. Aber dann spricht er auch davon, es gibt ein Leben vor dem Tod. Das ist jetzt nicht sehr überraschend. Das ist ja das, was wir alle erleben, aber dann macht er eben diesen, heute würde man sagen, so diesen spannenden Move, dass er sagt, das Leben vor dem Tod und das Leben nach dem Tod, die haben etwas miteinander zu tun. Das hat etwas miteinander zu tun. Und jetzt wird es allmählich ernst. Daniel hat ja vorhin gesagt, oder am Anfang gesagt, wie wird das denn wohl sein? Irgendwie herrlich oder irgendwie furchtbar? Und dann hast du gesagt, irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen? Hat da jemand Bock drauf? Also von Montag bis Mittwoch herrlich, aber dann von Donnerstag bis Sonntag. Der Apostel Paulus sagt, das, was später mal kommen wird in der Ewigkeit, der Tod und das, was danach kommt, das Leben nach dem Tod, das hat etwas zu tun mit dem Leben vor dem Tod. Und dann sagt er zuallererst diesen Vers, wir trachten danach, dass wir Gott wohlgefallen, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben leben. Vorhin bei der Sehnsucht nach der Ewigkeit haben sich nicht so viel gemeldet. Wer trachte danach, Gott wohlgefällig zu leben? Auch keiner, oder? Okay, der Harald, okay, zwei, drei melden sich. Also, der Apostel Paulus sagt, wir trachten danach, Gott wohlgefällig zu leben. Und das ist eben der erste Punkt, der auch wesentlich ist für das Leben vor dem Tod, was auch eine Bedeutung hat für das Leben nach dem Tod. Dass er sagt, wir wollen Gott wohlgefällig leben. Und die Frage an mich lautet dann ganz einfach, und du, wem willst du eigentlich in deinem Leben gefallen? Wo willst du, bei wem willst du gut ankommen? Und vor dieser Herausforderung stehen wir alle immer wieder, das ist ja auch immer wieder so die Spannung, vor wem will ich glänzen? Und wenn wir in Gemeinschaft sind, sind wir immer herausgefordert, auch im Endeffekt eigentlich darüber uns Gedanken zu machen. Denn es gibt laufend Momente, laufend Situationen, wo wir uns eigentlich überlegen müssen, ja, auf welchen Applaus setze ich jetzt? Und wenn jetzt alle in der Gruppe sagen, na guck mal, die schon wieder und wie blöd die ist und, dann sind wir sehr schnell dabei zu sagen, ja, und ich hätte auch noch ein Geschichtchen dabei, um deutlich zu machen, wie blöd sie ist. Und dann erntest du Applaus. Dann sagen die Leute, super, du bist einer von uns. Und wenn man jetzt mal einen Moment zurücktreten würde und sagen würde, sag mal, Herr, wie siehst du das denn? Siehst du diese Person auch so, wie wir es gerade besprochen haben? Brauchst du eine Hilfe bei der Antwort oder kommst du selber drauf? Unser Herr sieht seine Menschen anders an. Und wenn du dann in der Situation stehst und also ganz banal kommt, was weiß ich, wie oft in der Woche dann vor, wenn du in der Situation stehst und dich dann entscheiden musst, will ich jetzt Teil der Gruppe sein, damit ich Applaus bekomme? Oder ist es so, dass ich mir überlege, Herr, wie siehst du das denn? Und das vielleicht übernehme und dann sage, Herr, wisst ihr ja, ich weiß, ein furchtbarer Mensch und so, aber ich kenne die auch anders. Oder ich weiß auch, woher es eventuell kommt und. Oh, dann bist du ja eine Spaßbremse, ein Spielverderber. Moralapostel, ein Gutmensch. Oder wenn man dann in der Gruppe zusammen bist, ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Ich sage das ja immer wieder so auch, den politisch eher links stehenden, wenn es darum geht, was machst du eigentlich mit deinem Geld? Ist ja dein Geld. Wem willst du damit gefallen? Und dann ist man in so einer Runde zusammen und dann werden Anlagetipps eben ausgetauscht. So und so musst du dein Geld anlegen. Und ich habe dann letzte Woche so und so viel Gewinn gemacht und. Und dann fragt man dich, was machst du denn mit deinem Geld? Und dann sagst du vielleicht erstmal, also 10% von dem ist sowieso immer weg, weil das spende ich immer. Bist du bekloppt oder was? Ja, und dann darüber hinaus gucke ich, dass ich auch noch was für die Armen habe, um es ihnen zu geben, weil darum gehe ich arbeiten, damit ich mein eigenes Auskommen habe, aber dass ich dann auch das Reich Gottes mit unterstützen kann und was für die Armen habe. Und das bitte nicht gegeneinander ausspielen. Hä? Ja, und wie legst du dein Geld an? Wenn ich gefragt wird, sage ich immer, nicht an der Börse, weil Börse ist Sünde. Früher war es mal anders, also ich kann dem viel abgewinnen, aber so, was da heute passiert, ist Sünde. Bist du doof, dass du dein Geld nicht so gewinnbringend anlegst, dass dein Geld sich vermehrt? Nee, sag ich mal, da muss ich dann immer meinen Herrn fragen, da muss ich nur in sein Buch reingucken, da steht drin, Zins und Zinseszins, vergesst es, ist ein Tod für das gesellschaftliche Miteinander. Ach, er wieder, Moralapostel. Das ist die erste Frage, die der Apostel Paulus stellt. Wem willst du gefallen in deinem Leben? Das ist eine ganz einfache Frage. Und die Frage kann man sich immer am Tag mehrfach dann auch beantworten. Wem will ich mit dem, was ich tue, mit dem, was ich rede, mit dem, wie ich handle, wem will ich damit gefallen? Und der Apostel Paulus sagt dir ganz einfach, wir wollen dem Herrn gefallen. Oh, Mann, ganz schön anstrengend mit dem Leben vor dem Tod. Ne? Und jetzt könnte man unterschiedlicher das Leben durchgehen und sich das an unterschiedlichen Stellen immer wieder fragen. Wem willst du mit dem, was du tust, gefallen? Frag dich das und dein Leben wird ungemütlich. Sag, ach komm, der Herr hat ja alles getan. Und auch mein Handeln an der Börse wird er mir vergeben. Und ich sage euch ein Geheimnis. Wird er auch. Aber trotzdem, sagt der Apostel Paulus, der davon beseelt war, dein Leben vor dem Tod hat etwas zu tun mit dem Leben nach dem Tod. Denn, so sagt er, wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Du musst offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und manchmal sind so Übersetzungen gut, manchmal sind sie weniger gut. Ich muss mal kurz nachgucken, wie das da hieß, weil das ist schlecht. Aber ihr könnt am Donnerstag in die Bibelstunde kommen, da werden wir sowieso uns das nochmal angucken und ein bisschen weiter gucken, weil also diese Verse können schon auch viel Unheil anrichten. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Als ich das dann so gelesen habe, wer stand von euch schon mal vor Gericht und wurde verknackt? Wer wurde schon mal freigesprochen? Ihr alle noch nicht vor Gericht gestanden? Aber wenn sowieso, wir nur als Zeugen, weil das ist ja auch unser Job als Christen, wir sollen ja Zeugen sein, auch vor Gericht. Wenn du vor Gericht stehst, und so klingt das ja hier, und der Richter sagt dann, hören Sie mal, Ihnen wird das vorgeworfen, was Sie, sagen Sie dazu? Dann sagt er immer unschuldig und dann werden eben die Beweise aufgelistet und dann werden Zeugen gerufen und dann am Ende wird ihm gesagt, ja, du musst dich jetzt verantworten für das, was du getan hast. Wenn es dieses Bild wäre, ja, dann wäre es gut, wenn es die Ewigkeit nicht gäbe. Weil wer von uns stände denn dann vor diesem Richter, vor dem wir uns verantworten müssen. Und jetzt kommen noch mal danach die Verse, wir haben es ja gehört, um zu empfangen nach dem, was wir getan haben. Ich weiß nicht, ob ihr da gut zugehört habt oder ob ihr da noch tief in der Anbetung wart. Also wenn man das so hört, dann denkt man sich, ach du Heimatland, ich muss vor dem Richter erscheinen, um mich irgendwie zu rechtfertigen. Und dann werde ich empfangen nach dem, was ich getan habe. Das ist ja oftmals so das Bild gewesen, was wir in Bezug auf, ich sag mal, auf dieses Gericht und das, was der Apostel Paulus hier beschreibt, eben so im Hinterkopf haben. Dann sitzen wir dort Und dann wird das Buch aufgeschlagen. Auf der einen Seite steht das, was du Gutes gemacht hast. Und auf der anderen Seite und im nächsten Buch und im nächsten Buch und im nächsten Buch das, was du Schlechtes gemacht hast. Und dann wird das alles zusammengeklappt. Und dann warten wir auf den Richterspruch. Hier steht ein bisschen was anderes. Deswegen, die Übersetzung ist da nicht so gut. Was hier steht, ist nicht, dass wir uns irgendwie vor Gott rechtfertigen müssen, sondern hier steht, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist ein bisschen was anderes. Wenn der Apostel Paulus hier darüber spricht, dass wir alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, dann ist dieser Begriff, den er hier benutzt, eben der Begriff, wo man eigentlich sagen könnte, es wird sichtbar werden. Und nicht nur, was du getan hast. Weil offenbar werden ist ja nicht nur, dass etwas bekannt wird, sondern dahinter wird auch nochmal sichtbar, was ich eigentlich wirklich dabei gedacht habe und warum ich etwas getan habe. Wer von euch hat schon mal diese Serie Pastewka geguckt, ist ja auch schon ein bisschen älter. Was ist das Wunderbare an dieser Serie? Er macht alles falsch, obwohl er nach außen hin viel richtig macht. Aber es kommt immer raus, wie er es eigentlich meint und was er eigentlich damit bezweckt. Und das ist ja so das Herrliche, weil eigentlich kriegt man das ja nicht mit. Aber das ist das, was der Apostel Paulus hier sagt. Vor diesem Richterstuhl Christi wird das offenbar werden, sichtbar werden. Nicht nur, was du getan hast, sondern warum du es getan hast. Und ich glaube, vieles von dem, was wir tun, oder erstmal anders, ich glaube, keiner von uns ist in dem, was er tut, oder geht er mit dem, was er tut, mit dieser Absicht daran, etwas Böses zu tun. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch auf der Welt morgens aufsteht und sagt, ich will jetzt etwas Böses zu tun. Nein, wir alle wollen eigentlich Gutes tun. Wie man das dann bewertet, lassen wir jetzt mal weg. Aber wir wollen Gutes tun und merken am Ende, da kommt vielleicht was ganz anderes dabei raus. Und wenn offenbar werden wird, nicht nur was ich getan habe, sondern warum ich es auch getan habe, dann wird auch offenbar werden, aus welcher Motivation heraus, mit welcher Absicht ich heraus im Dinge getan habe. Und wenn wir das dann auf einmal merken, dass das sichtbar wird, dann werden wir auch, und das sieht man bei Pastewka dann immer so schön, dann werden wir auch einen hochroten Kopf bekommen, weil auf einmal deutlich wird, was wir eigentlich damit bezweckt haben. Es geht nicht nur darum, was wir falsch gemacht haben, sondern wo wir auch einfach nach außen hin etwas Gutes getan haben, aber eigentlich damit etwas bezweckt haben. Zum Beispiel, wenn ich dann zu dem Obdachlosen hingehe und ihm etwas gebe, was besser ist, als ihm nicht zu geben, aber ihm etwas zu geben, damit ich mir ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, meinen Platz im Himmel ein bisschen mehr absichern kann. Oder wenn ich da hingehe und sehe, oh, da sind ja gerade Leute aus der Gemeinde, und dann gehe ich hin, und weil ich will, dass es gesehen wird. Offenbar werden heißt zuallererst eben, dass es sichtbar wird. Was war eigentlich deine Motivation? Und ich glaube, bei vielen werden wir selber dann auch erschrecken über die Motivation, die wir hatten bei dem, was wir getan haben. Die aus dem Unbewussten herauskommen und wo wir uns dann nicht bewusst entschieden haben. Weil keiner von uns hat sich ja irgendwann entschieden, ich will so und so als Person sein. Ich will so und so auf Menschen reagieren. Ich will mich so und so in bestimmten Situationen verhalten. Das haben wir ja nicht irgendwann uns zusammengesetzt aus so einem Verhaltensbaukasten für den Alltag unseres Lebens. Nein, wir sind so geworden, weil wir eine Geschichte haben. Weil wir Erfahrungen gemacht haben. Dass ich mit bestimmten Dingen nicht klarkomme, hat etwas mit meiner Geschichte zu tun, hat etwas mit meiner Mutter zu tun. Und das, sagt Paulus, wird offenbar werden, wird sichtbar werden. Und dann, und das ist so wichtig, er sagt, ihr werdet offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Geschichte, ein ganz eigenes Thema, was wir eigentlich im Hinterkopf irgendwie wissen und kennen. Aber das müssen wir uns auch merken hier an diesem Stück, an dieser Stelle, wenn wir dann den zweiten Korintherbrief weiterlesen, wird das nochmal sichtbarer. Der Richterstuhl Christi, das ist sein Gnadenthron. Der Richterstuhl Christi ist ein Gnadenthron. Und da vertraue ich drauf, wenn ich irgendwann da oben ankomme und sichtbar wird, was sonst keiner gesehen hat, vielleicht der ein oder andere mal geahnt hat. Wenn das sichtbar wird, dann hat das in dieser Welt, oder dann kenne ich das in dieser Welt immer so, dann wird man bloßgestellt. Dann wird man bloßgestellt. Und das ist, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die wunderbarste Eigenschaft, die ich bei meinem Herrn kenne. Er kann aufdecken, ohne bloßzustellen. Ja, und dann, das kann man ein bisschen despektierlich sagen, wird er in diesem Augenblick, wo es sichtbar wird und wo ich eigentlich nackt und bloß dastehe, wird er seinen Mantel der Liebe drüberlegen, weil er das nicht will, dass ich bloßgestellt werde. Nicht auf Erden, nicht im Himmel. Aber indem es zu diesem Gericht kommt, zu diesem Offenbarwerden kommt, kommt es dann eben auch zu dieser Trennung von dem, was Unkraut ist und von dem, was Weizen ist. Weil dann, und das ist der Himmel, werden wir erleben, das, was, so wie Jesus das an einer anderen Stelle in einem Gleichnis beschreibt, das, was Unkraut ist in deinem Leben, das wird verbrannt werden. Das wird verbrannt werden. Das wird keine Bedeutung mehr haben für dich und für dein Leben, weil es weggenommen wird und verbrannt wird. Das ist diese Zeltnummer. Irgendwann kannst du da nicht mehr drin leben und dann ist es weg. Dann kommt es weg. Und dann bleibt es auch auf dem Grunde des Meeres. Und der gute Samen, der kommt in die Scheunen. Der kommt in das Haus, wo es gehalten wird und wo es bleibt, wo es sicher ist. Und das ist das, was in der Ewigkeit passieren wird. Und von daher sage ich, du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben vor diesem Moment. Denn der Richterstuhl Christi, das ist der Gnadenthron unseres Herrn, der dann nicht einfach sagt, komm, war alles gut. Nein, der genau unterscheiden wird und ich selber werde dabei auch erschrecken. Aber ich lebe von dieser Gnade, auf die wir hinleben. Und ja, ich wäre dankbar, wenn mein Herr dann am Ende, wenn ich vor ihm stehe und getrennt wird, und da wird viel Spreu, viel Unkraut bei sein, dass er doch auch ein bisschen was bei mir findet, wo er sagt, das nehmen wir mit. Und wenn es ein bisschen mehr wäre, dann würde ich immer nur sagen, Herr, aber guck dir doch diese ganzen Bücher an mit all dem Mist. Und er sagt, guck mal, so viel ist geworden schon in deinem Leben vor dem Tod. Und ich glaube, das wird das, was sich dort ansammelt, das wird dort entstanden sein, wo ich im Alltag meines Lebens danach gefragt habe, Herr, wie siehst du das denn? Was würdest du machen? Oder anders gefragt, was würde dir gefallen? Der Totensonntag lässt uns an die erinnern, die von uns gegangen sind, voller Dankbarkeit. Er lässt uns mit Zuversicht und Hoffnung gucken auf das, was sie schon erreicht haben und was uns auch gilt. Aber er lädt uns auch immer wieder ein, dass wir selber darüber nachdenken, dass unser Leben auch endlich ist. Und es in diesem Leben für uns darum gehen sollte, zu fragen, Herr, was gefällt dir eigentlich? Oder wie würdest du es jetzt eigentlich machen? Daran werden wir immer wieder scheitern und immer wieder, weil in uns nochmal ganz andere Motivationen sind, auch merken, dass wir das nicht hinbekommen. Aber gerade dann ist es wichtig. Ja, das wird sichtbar werden vor dem Gnadenthron, seiner Herrlichkeit. Und ihr wisst das ja, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Und sollte es so kommen, dass ihr im nächsten Jahr hier meinen Namen verlesen müsstet, dann tröstet meine Frau. Aber freut euch.